Der Predigtext für heute steht, wie ich es gesagt habe, im Buch Daniel, im 11. Kapitel. Und ich lese jetzt aus diesem 11. Kapitel die Verse 21 bis 24 und dann die Verse 29 bis zum Schluss und vom 12. Kapitel noch die Verse bis zum 3. Vers. Zur Erinnerung oder auch zur Erklärung für diejenigen, die letzte Woche nicht zugehört haben, im Kapitel 10 beginnt ja jetzt diese Geschichte, die weitergeführt wird. Daniel erscheint ein Engel und berichtet ihm über die Zukunft. Und dieser Bericht ist eben jetzt im Kapitel 11 und ich beginne mit dem Vers 21. An dessen Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war. Der wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit heuchelnden Worten einnehmen. Und die Heere, die wie eine Flut daherfahren, werden von ihm wie mit einer Flut überfallen und zerbrochen werden. Dazu auch der Fürst, mit dem der Bund geschlossen worden war. Denn nachdem er mit ihm befreundet ist, wird er listig gegen ihn handeln und wird heraufziehen und ihn mit wenig Volk überwältigen. Und es wird ihm gelingen, dass er in die besten Städte des Landes kommen wird. Und er wird es so ausrichten, wie es weder seine Väter noch seine Voreltern tun konnten. Geraubtes, Plündergut und Besitz wird er austeilen und er wird nach den allerfestesten Städten trachten und das eine Zeit lang. Weiter mit Vers 29. Danach wird er zu gelegener Zeit wieder nach Süden ziehen, aber es wird ihm beim zweiten Mal nicht gelingen wie beim ersten Mal. Denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, sodass er verzagen wird und umkehren muss. Da wird er gegen den heiligen Bund ergrimmen und wird es ausrichten. Er wird sich umsehen und diejenigen an sich ziehen, die den heiligen Bund verlassen. Und seine Heere werden dort stehen, die werden das Heiligtum in der Festung entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und ein Gräuel der Verwüstung aufrichten. Er wird heucheln und den Gottlosen, die den Bund übertreten, gute Worte geben. Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Und die Verständigen im Volk werden viele anderen lehren. Darüber werden sie eine Zeit lang fallen durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Und wenn sie so fallen, soll ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Aber viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Einige der Verständigen werden fallen, damit sie bewährt, gereinigt und geläutert werden bis zur Zeit des Endes, denn es ist noch eine andere Zeit bestimmt. Und der König wird tun, was er will, und wird sich erheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Auch gegen den Gott aller Götter wird er unerhörte Dinge sagen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vollendet ist. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Aber stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren, denn er wird einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten verehren. Und er wird mit dem fremden Gott, den er erwählt hat, gegen die Festungen vorgehen. Die ihm Ehre geben, wird er zu Herren machen über große Güter und ihnen zum Lohn das Land austeilen. Am Ende wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn stürmen und wird in die Länder einfallen und verderben und durchziehen und wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und die Vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand nach den Ländern ausstrecken und Ägypten wird ihm nicht entkommen, sondern er wird über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens herrschen. Libyen und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Es werden ihn aber Gerüchte von Osten und Norden her erschrecken und er wird mit großem Zorn ausziehen, fest entschlossen, viele zu vernichten und zu verderben. Und er wird seine prachtvollen Zelte zwischen den Meeren und den herrlichen heiligen Berg aufschlagen. Dort wird sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Zur selben Zeit wird der große Engelfürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu dieser Zeit. Zu der Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Worte des lebendigen Gottes.
Ich glaube, heute brauchen wir in besonderer Weise das Gebet, dass Gott uns diese Worte tatsächlich klar macht und dass es tatsächlich zur Wahrheit wird, die uns trägt, wie wir gerade gesungen haben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir kommen vor dich und bekennen dir, dass dein Wort nicht immer einfach zu verstehen ist für uns. Manchmal sind unsere Ohren, unsere Augen schwer darin, deine Bedeutung, deine Wahrheit zu verstehen. Und wir hängen ganz von dir ab und bitten dich, rede du nun zu uns durch dein Wort, damit es nicht nur die Menschen damals trägt, sondern auch uns heute, die wir ganz von dir abhängen. In Jesu Namen. Amen. Ja, stellt euch vor, ihr bekommt eines Tages einen Brief. Ihr macht ihn auf und als ihr beginnt, drin zu lesen, stellt ihr fest, es handelt sich um eine Vorhersage der Zukunft. Ja, Punkt für Punkt sind die Ereignisse der nächsten, naja, sagen wir 40 Jahre aufgeschrieben. Was würdet ihr damit anstellen? Ein Aktiendepot anlegen? Ein Immobilieninvestment in einer vielversprechenden Stadt, so wie Leipzig? Stellt euch den Gewinn vor, den man damit machen könnte. Oder was würdet ihr sonst machen? Vielleicht würdet ihr eine Wette mit jemandem abschließen, vielleicht mit einem guten Freund, augenzwinkernd. Oder im richtigen Moment würdest du deinem Traummann rein zufällig über den Weg laufen. Völlig zufällig. Die Zukunft zu kennen, ist von unermesslichem Wert. Bevor aber der ein oder andere jetzt ganz in seinen Träumen verloren geht, sollte man auch eines nicht vergessen, nicht immer besteht die Zukunft aus Jubelmomenten. Und sehr wahrscheinlich gibt es viele Dinge über die Zukunft, die wir lieber nicht wissen möchten, vor denen wir vielleicht zutiefst erschrecken. Und ich denke, auch bei dem Propheten Daniel, damals, als es ihm darum ging, die Zukunft zu verstehen, hatte vielleicht nicht mit allem gerechnet, was ihm hier offenbart wurde. Vor 70 Jahren musste Gottes Volk in die sogenannte babylonische Gefangenschaft, weil es Gott abtrünnig geworden war. Mittlerweile konnte es zwar wieder nach Jerusalem und ins gelobte Land zurück, doch eine Krise reiht sich an die andere und in dieser Krisenzeit fleht Daniel um Antworten auf die eine Frage, wie wird unsere Zukunft aussehen? Und tatsächlich geschieht das Unerwartete, das Unvorstellbare. In einer Vision schenkt Jesus Christus ihm den Blick in die Zukunft. Die Botschaft, die darin laut wird, heißt, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, aber durchhalten lohnt sich. Das ist die Botschaft in diesem Kapitel. Und bevor wir uns diesen Blick in die Zukunft genauer anschauen, will ich uns kurz daran erinnern, dass biblische Prophetie fast immer über ihren konkreten geschichtlichen Zusammenhang hinausweist. Ihre vollständige Erfüllung kommt oft erst im ersten und im zweiten Kommen von Jesus Christus. Wem das nicht viel sagt, das erste Kommen bezieht sich auf das erste Jahrhundert und das zweite erwartet uns noch am Ende der Geschichte. So muss man also Prophetie wie durch ein ausziehbares Fernrohr betrachten. Ja, mit drei Teilen, ihr kennt diese Dinge, die Piraten früher hatten. Wenn es zusammengeschoben ist, erkennt man das gesamte Bild nicht sehr deutlich. Und so ist es auch, wenn man eine Weissagung ausschließlich im Licht der konkreten historischen Ereignisse betrachtet. Erst wenn man sie auf allen drei Ebenen betrachtet, erkennt man, wie sie sich vollständig erfüllt. Die historische Erfüllung im ersten Kommen und im zweiten Kommen. Auch die Offenbarung in Kapitel 11 hier können wir einerseits mit Blick auf die Jahrhunderte nach Daniels Auftreten und Zeit verstehen. Aber die vollständige Erfüllung bezieht sich auf Christus. Und damit hat sie auch sehr viel mit unserer Zukunft zu tun. Und diese beiden wollen wir uns nun der Reihe nach anschauen. Zuerst Israels Zukunft. Was sich uns in Kapitel 11 bietet, ist ein Blick auf die nächsten 4 Jahrhunderte Geschichte von Daniels Zeit aus, versteht sich. Und selbst beim oberflächlichen Durchlesen wird deutlich, diese 4 Jahrhunderte werden kein Zuckerschlecken. Was sich uns hier bietet, ist wie eine Achterbahnfahrt, bei der einem Hören und Sehen vergeht. Alles dreht sich um Konflikte, Kriege, Intrigen zwischen dem syrischen König im Norden und dem ägyptischen im Süden. Beide ringen unerbittlich um die Vormachtstellung im Nahen Osten. Und wenn man sich die Landkarte anschaut, wird deutlich, wo sich dieses Ringen abspielt. Zwischen Syrien im Norden und Ägypten im Süden liegt Israel in der Mitte. In der Lesung bekamen wir in Vers 22 schon beispielhaft einen kleinen Vorgeschmack darauf, was dem jüdischen Volk dadurch blüht. Dort heißt es in Vers 22, die Heere, die bei einer Flut hereinbrechen, also über das Land Israel hereinbrechen, werden von ihm wie mit einer Flut überfallen und zerschmettert. Die Rede ist von den Heeren, die sich in Israel Schlachten liefern. Die Festungen der einen werden von den anderen erobert und zerstört. Die besten Städte in Judäa werden geplündert. Und zusammengefasst lautet die Ankündigung in Vers 33, Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Keine besonders rosigen Aussichten für die Zukunft. Und dabei drängt sich natürlich die Frage auf, warum? Warum muss das alles geschehen? Das ist zumindest unsere Frage heute. Wie wir in Kapitel 8 schon gesehen haben, stellt sich diese Frage für Daniel nicht. Er weiß, dass diese schwierige Zeit immer noch die Konsequenz für Israels Abtrünnigkeit von Gott ist. Gott hatte einen besonderen Bund mit Israel geschlossen. Gott ist natürlich der Gott der ganzen Welt, aber durch Israel wollte Gott sich der Welt offenbaren, weil sie den Kontakt zu ihm verloren hat, weil sie sich abgekehrt hat vom Gott, der diese Welt geschaffen hat. Israel hatte sich allerdings gegen Gott aufgelehnt und war ihm abtrünnig geworden, hatte die Autonomie der Abhängigkeit von Gott vorgezogen. Und die düstere Zukunftsvorhersage für Israel in diesem Kapitel können wir nur dadurch richtig einordnen, indem wir verstehen, was Daniel wusste. Nämlich, dass Israel zu diesem Zeitpunkt unter Gottes Zorn lebte, weil sie Gott verraten hatten. In gewisser Weise stimmt Gottes Strafe mit Israels Vergehen überein. Israel wollte nicht von Gott regiert werden. Nun muss das Volk erfahren, was es heißt, ohne seinen Schutz, machthungrigen Königen ausgeliefert zu sein. Und die nächsten 4 Jahrhunderte wird das nach den 70 Jahren Exil weitergehen auf diese Weise. Alles wird sich auf einen schlimmen Höhepunkt zubewegen, von dem wir gerade eben gelesen haben, im zweiten Teil von Kapitel 11. Der letzte König in Kapitel 11 ist das Beispiel par excellence für einen Menschen, der von unerbittlichem Machthunger getrieben wird und auch die militärischen und finanziellen Möglichkeiten hat, um seine unersättliche Gier zu befriedigen, wenn das möglich wäre. Aus dem Verlauf der Geschichte wissen wir, auf wen sich diese Vorhersage bezieht, nämlich auf den ruchlosen König Antiochus, den vierten Epiphanes, in den Jahren ab etwa 170 vor Christus, unter seiner Machtgier leiden alle Völker, aber auf besondere Weise das jüdische Volk. Den ersten Grund dafür haben wir schon gesehen, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen. Der andere Grund liegt natürlich in der Natur des menschlichen Strebens nach Macht und Autonomie. Und dieses Streben offenbart sich in diesem Kapitel an einem wichtigen kleinen Ausdruck, der hier dreimal auftaucht. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel noch offen. Das erste Mal finden wir diesen Ausdruck gleich am Anfang in Vers 3, wo es heißt, der letzte persische König, bevor die Griechen kommen, der letzte persische König, was er will, wird er ausrichten. Und das ist, denke ich, eine griffige Definition von Autonomie. Tun, was man will. Das ist Autonomie. Zweites Mal taucht der Ausdruck in Vers 16 auf. Dort heißt es, der gegen ihn kommt, also wieder ist von einem Konflikt die Rede, der gegen ihn kommt, wird seinen Willen tun. Und dann wird ergänzt, und niemand wird ihm widerstehen können. Und auch das ist einleuchtend, denn völlig autonom bin ich erst, wenn mir niemand in die Quere kommen kann. Wenn niemand mir widerstehen kann. Und das gilt natürlich nicht nur für Menschen, sondern auch für Gott. Solange es einen Gott über uns gibt, der diese Welt geschaffen hat und regiert, solange können wir nicht autonom sein. Und der letzte König ist deshalb in gewisser Weise der konsequenteste in diesem Autonomiestreben. Schaut euch dazu Vers 36 an. Dort heißt es, und der König wird tun, was er will, ja, das ist der Ausdruck, und wird sich erheben und groß tun gegen alles, was Gott ist, auch gegen den Gott aller Götter, also Jahwe, wird er unerhörte Dinge sagen. Ja, und in den folgenden Versen wird das weiter ausgeführt. Zusammengefasst heißt es dann am Ende von Vers 37, er wird sich über alles erheben. Das ist menschliche Autonomie von Gott, wenn man sie konsequent zu Ende denkt. Über alles erheben, damit niemand mehr in die Quere kommt. Und zurück in Vers 36 lesen wir über diese Bestrebungen die furchterregenden Worte, und es wird ihm gelingen. Hier ist ein Mensch, der keine Skrupel kennt, der von nichts Halt macht, auch nicht vor Gott selbst, und es wird ihm gelingen. Und hier sehen wir beispielhaft an der Katastrophe von 167 vor Christus, deren Details ich euch ersparen will, was geschieht, wenn menschliche Autonomie sich voll entfalten kann. Das Ergebnis sind die großen Katastrophen, die Genozide der Menschheitsgeschichte, von denen wir zu Recht sagen, nie wieder. Aber wer kann das garantieren? Nur einer. Inmitten dieser düsteren Zukunftsprognose erblickt Daniel einen hellen Lichtblick. Gott wird die Menschen nicht sich selbst überlassen. Das wird in Vers 36 schon angedeutet. Schaut noch mal rein in den Vers, dort heißt es, es wird ihm nur gelingen, wie lange? Bis der Zorn vollendet ist, bis der Zorn sein Ende findet. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und daran sehen wir schon, der mächtigste König steht nicht über dem, was Gott beschlossen hat. Die Verheißung von Autonomie ist eine Illusion. Kein Geschöpf wird jemals den Schöpfer ersetzen können. Es ist so offensichtlich. Und trotzdem versuchen es die Menschen immer und immer wieder. Wohin alle Autonomiebestrebungen letztlich führen, das sehen wir am abrupten Ende dieses Königs in Vers 45. Dort heißt es, er wird seine prachtvollen Zelte zwischen Meeren um den herrlichen heiligen Berg aufschlagen. Dort wird sein Ende kommen. Und niemand wird ihm helfen. Wer Autonomie von Gott sucht, hat im entscheidenden Moment keinen Helfer. So viel zu Israels Zukunft. Aber wie schon gesagt, deutet biblische Prophetie über sich selbst hinaus. Und als nächstes wollen wir uns deshalb anschauen, was dieser Abschnitt mit unserer Zukunft zu tun hat. Zunächst wird aus dem Neuen Testament deutlich, dass die Figur des Antiochus Epiphanes über sich selbst hinausweist. Unter anderem stellt er eine Art Prototyp für den Höhepunkt menschlicher Autonomie am Ende der Geschichte dar. Im Neuen Testament wird ein Herrscher am Ende der Geschichte angekündigt. Er bekommt unterschiedliche Bezeichnungen. Von Paulus wird er als Mann der Gesetzlosigkeit bezeichnet, weil er in seiner Autonomie alle Gebote Gottes ablehnt. Und damit sind natürlich nicht nur die Gebote gemeint, die im Wort, in der Bibel festgehalten sind, sondern auch die, die menschlichen Gewissen verankert sind. Wenn tun, was ich will, das eine Gesetz ist, dem man nachfolgen will, dann ist die Folge Gesetzlosigkeit. Der Apostel Johannes bezeichnet diesen ultimativen Widersacher Gottes als Antichristen. Und das hängt damit zusammen, dass wir im Neuen Testament Jesus Christus als denjenigen kennenlernen, der keine Autonomie von Gott sucht. Abends vor seiner Kreuzigung betet er im Garten Gethsemane: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus Christus lehnt Autonomie von Gott ab. Und deshalb ist er der Einzige, der fähig und in der Lage ist, Gottes Reich zu regieren. Und er ist der Einzige, der in der Lage ist, in dieser Welt das Kaputte zu reparieren, zu heilen, weil er derjenige ist, der sich Gott ganz unterstellt. Antiochus Epiphanes als Prototyp des Antichristen setzt dagegen alles für seine Autonomie von Gott ein. Er versucht deshalb, Gottes Reich nicht zu bauen, sondern natürlich zu zerstören. Das ist der Ausblick ganz zum Ende der Geschichte, unmittelbar vor dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Das entspricht sozusagen dem dritten Teil unseres ausziehbaren Fernrohrs. Das mittlere ist das erste Kommen von Jesus Christus. Und unsere Gegenwart und unsere Zukunft, die spielen sich in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus ab. Für diese Zeit, sagt der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, dass schon viele Antichristen gekommen sind und noch viele kommen werden. Im Lauf der Geschichte wird es immer wieder Herrscher geben, die die antichristliche Einstellung konsequent zu Ende verfolgen werden. Der berüchtigste zur Zeit von Johannes war der römische Kaiser Nero, aber sowohl davor als auch danach gab es viele seiner Art. Der eigentliche Konflikt dreht sich bei Johannes allerdings nicht nur um die körperliche Verfolgung von Christen, sondern er macht deutlich, dass es genauso sehr um die Unterdrückung der Wahrheit und des Glaubens geht. Das sind die zwei Komponenten, die den Antichristen sozusagen charakterisieren: Christenverfolgung, Unterdrückung der Wahrheit und des Glaubens. Und deshalb sagt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, dass es einerseits um die Wahrheit geht, dass Gott Vater und Sohn ist und natürlich Heiliger Geist, aber hier geht es darum, dass Gott Vater und Sohn ist. Es geht um die Dreieinigkeit. Und gleichzeitig geht es um die Leugnung, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. Das sind die zwei Wahrheiten, die der Antichrist verleugnet. Und vielleicht merken wir daran, dass auch in unserer Gesellschaft, selbst unter Christen, es nicht am Geist des Antichristen mangelt. Auch wenn bei uns keine unerbittliche Christenverfolgung stattfindet, wird die Wahrheit doch an vielen Ecken und Enden dieser Gesellschaft unterdrückt. Das sind also die zwei Aspekte: Unterdrückung der Gemeinde, Unterdrückung der Wahrheit. Und die sehen wir übrigens auch schon bei Antiochus Epiphanes hier in Kapitel 11. Schaut euch Vers 30 an. Dort heißt es: Er wird, also dieser König, er wird diejenigen an sich ziehen, die den Heiligen Bund verlassen. Also sprich, er wird mit Lügen Gottes Volk ab, um Gottes Reich und Herrschaft zu unterminieren. In Vers 32 heißt es darüber hinaus: Er wird heucheln und den Gottlosen, die den Bund übertreten, gute Worte geben. Er wird ihnen Versprechungen machen. Er wird ihnen eine bessere Zukunft in Aussicht stellen, wenn sie sich mit ihm verbünden. Aber die Menschen, heißt es hier weiter, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Hier deutet sich also eine Spaltung ab zwischen denen, die den Bund verlassen. Ja? Gemeint sind tatsächlich die, zu Gottes Volk gehören, zur Gemeinde gehören, die aber den Bund verlassen, und denen, die Gott kennen. Und in Vers 33 erfahren wir, was mit denen geschieht, die tatsächlich die Wahrheit weiter lehren. Dort heißt es, und die Verständigen im Volk werden viele andere lehren. Darüber werden sie eine Zeit lang fallen, durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Wie sich das geschichtlich abspielt in dieser Zeit, im zweiten Jahrhundert vor Christus, darauf können wir heute aus zeitlichen Gründen leider nicht eingehen. Aber was wir sehen, ist, dass schon der Prototyp des Antichristen es darauf angelegt hat, Gottes Gemeinde mit Lügen zu spalten, die Wahrheit zu unterdrücken und seine eigene Gefolgschaft zu vergrößern, um das Reich Gottes zu schädigen. Das klingt natürlich ziemlich ernüchternd, nicht sehr erbaulich, aber wie schon angedeutet, ist das nur der erste Teil der Botschaft. Und wenn wir nur diesen Teil mit nach Hause nehmen würden, dann würden wir eine Lüge glauben. Wir hätten ironischerweise die Wahrheit völlig verpasst, wenn wir nur die halbe Wahrheit hören würden. Denn die gesamte Botschaft lautet, es wird zwar nicht einfach, aber durchhalten lohnt sich. Und das sehen wir hier daran, dass diese Zukunftsprognose eben nicht mit Kapitel 11 endet. Sondern wir haben aus gutem Grund bis Kapitel 12, Vers 3 weitergelesen. Und dort sehen wir den Sieg Gottes am Anfang von diesem Kapitel. Lasst uns das noch einmal gemeinsam lesen. Ab Kapitel 12, Vers 1. Zur selben Zeit wird der große Engelfürst Michael, der für die Kinder deines Volks steht, sich aufmachen. Denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu dieser Zeit. Zu der Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Hier sehen wir den Sieg Gottes. Man muss natürlich fragen, worauf bezieht sich diese Vorhersage? Es heißt hier am Anfang zur selben Zeit. Welche Zeit ist damit gemeint? Wir haben schon im Zusammenhang davor gesehen, dass es sich um die Zeit des Endes handelt, und zwar des Endes des Antichristen. Ja, in Vers 45 sehen wir, dort wird sein Ende kommen. Zur selben Zeit geht es dann in Kapitel 12 weiter. Aus Vers 36 wissen wir außerdem, dass es sich dabei um das Ende von Gottes Zorn handelt. Das Ende des Antichristen kommt, wenn der Zorn vollendet ist, wenn er ein Ende gefunden hat. Und das ist also eine gute Zeit. Wenn wir uns den weiteren Kontext anschauen, Kapitel 8 und vor allem auch das Neue Testament, dann wissen wir, dass der Zorn am Kreuz von Jesus Christus sein Ende fand. Das feiern wir ja am Karfreitag, dass Gottes Zorn ein Ende fand. Vielleicht handelt es sich also um das erste Kommen von Christus. Aber das ist, denke ich, nicht die ganze Bedeutung hier, denn schaut euch Vers 2 in Kapitel 12 an. Dort heißt es, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Das ist ganz klar das zweite Kommen von Jesus Christus. Ja, die Auferstehung der Toten hat bekanntlich noch nicht stattgefunden. Trotzdem gibt uns allerdings das Matthäusevangelium im Neuen Testament einen wichtigen Hinweis, dass mit dem Tod und der Auferstehung, also dem ersten Kommen von Jesus Christus, schon die Zeit angebrochen ist, von der hier die Rede ist. Ich lese aus Matthäus Kapitel 27, das könnt ihr euch notieren, Matthäus 27, die Verse 52 und 53. Das sind Verse unmittelbar nach dem Tod von Jesus und dort heißt es, die Gräber taten sich auf und viele Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, standen auf und kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ja, damit hat die Auferstehung der Toten noch nicht stattgefunden. Aber Matthäus deutet an, dass die Zeit, von der Daniel hier spricht, anbricht. Das Ende hat also schon begonnen, könnte man sagen. Aber das Ende des Endes kommt erst mit der Rückkehr von Jesus und der Auferstehung der Toten. Ich weiß nicht, ob ich euch völlig verwirren konnte. Vielleicht müsst ihr euch die Predigt einfach nochmal zu Hause in Ruhe anhören. Aber ich hoffe, dass wenigstens ein paar Sachen hängen geblieben sind. Denn hier kommt eben der wunderbare Lichtblick. Was ist unsere Zukunft? Na, die Auferstehung ist unsere Zukunft. Und niemand kann sie uns rauben. Warum? Schaut euch Vers 1 an in Kapitel 12. Schaut euch an, wer für uns kämpft. In Vers 1 lesen wir, dass der große Engelfürst Michael, und in Offenbarung 12 erfahren wir, dass er ein großes Heer an Engeln hat, dass er die geistlichen Schlachten schlagen wird, die das Reich Gottes bauen und das Reich Gottes bewahren. Und das heißt, die uns aufbauen und uns bewahren und erschützen. Wir dürfen also nie denken, dass wir in dieser Welt alleine sind, dass uns die Umstände oder die schwere Zeit, in der wir gerade sind, oder auch die Zukunft, die vielleicht vor uns liegt, dass wir durch diese Zeit allein gehen. Gottes Engel kämpfen einerseits für die körperlich verfolgten Christen, damit sie ihren Glauben an Jesus Christus nicht aufgeben. Sie kämpfen aber auch für alle, die durch irgendeine andere Weise vom Glauben abgebracht werden sollen. Durch Lügen, durch Umstände, egal was. Und durch diesen geistlichen Kampf, heißt es hier in Vers 1, wird Gottes Volk, wird die Gemeinde von Jesus Christus errettet werden. Das ist deine Zukunft. Und selbst wenn in dieser Zeit jemand von uns sein Leben verlieren sollte, wie es ja in vielen anderen Ecken der Welt tagtäglich geschieht. Wir leben in einer Zeit noch nie dagewesener Christenverfolgung. Selbst wenn das geschieht, dann werden sie doch wieder aufwachen zum ewigen Leben. Das christliche Bild von der Zukunft ist realistisch. Es macht uns keine falschen Verheißungen und wir sollten keine falschen Verheißungen glauben. Aber es ist nicht düster. Es ist voller Hoffnung. Und warum? Weil der Sieg am Ende Gott gehört. Und selbst der Tod kann uns diesen Sieg nicht nehmen. Das ist die eine Seite der Auferstehung. Der Sieg gehört denen, die Jesus Christus vertrauen und ihm nachfolgen. Aber natürlich ist in Vers 2 nicht nur von der Auferstehung zum ewigen Leben die Rede. Schaut euch den Vers nochmal an. Dort heißt es, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Dass damit die Antichristen gemeint sind, steht außer Frage. Aber natürlich muss sich damit auch jeder Einzelne von uns Gedanken darüber machen, auf welcher Seite stehe ich? Strebe ich nach Autonomie? Dann bin ich dem Geist des Antichristen verfallen. Oder nehme ich Christus dankbar als Herrn und Retter an? Durch ihn hat der Zorn ein Ende gefunden, der Zorn über unsere Autonomie. Und wenn wir zu ihm gehören, dann haben wir Vergebung der Sünden dann haben wir Frieden mit Gott. Und, wie es hier so schön heißt, dann ist unser Name im Buch des Lebens geschrieben. Das ist eine wunderbare Aussicht. Welche macht hier wohl mehr Sinn? Autonomie oder Abhängigkeit von Gott? Der große Unterschied zwischen einem Leben in Autonomie und einem Leben in vertrauensvoller Abhängigkeit von Gott, das ergibt sich erst ganz am Ende. Es kann sein, dass der Autonome in diesem Leben erfolgreich ist, dass er glänzt, dass wir ihn bewundern, vielleicht sogar manchmal beneiden. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und dieser Bibelabschnitt ruft uns auf, dass wir die Zukunft erkennen. Und nicht nur erkennen, sondern im Licht der Zukunft leben. Der Sieg gehört denen, die Jesus nachfolgen, die zu seinem Volk gehören. Wie also sollen wir im Licht der Zukunft leben? Nun, der Unterschied zwischen denen, die den Bund übertreten, und denen, die ihren Gott kennen, ist der, dass die einen Gott treu sind, die anderen Gott abtrünnig werden. Also die Aufforderung ist, lebe treu in allen Umständen. Für körperlich Verfolgte und von falschen Lehren bedrängte Christen gilt der Aufruf, lebe treu. Und ich denke, in unserem gesellschaftlichen Klima bedeutet das vor allem, dass wir uns von falschen Lehren und vermeintlich neuen Einblicken in den christlichen Glauben, nicht vom bewährten Glauben, abbringen lassen. Der bewährte Glaube, der in Gottes Wort festgehalten wird. Lebe treu. Der zweite Aufruf heißt, halte durch. Halte fest, denn du bist nie allein. Engel kämpfen für dich. Christus lebt in dir. Du bist nie allein. Also halte durch und lebe zuversichtlich. Das ist mein letzter Aufruf. Lebe zuversichtlich, denn du kennst die Zukunft. Egal, was dir dein Leben sonst einreden will, du weißt, wem der Sieg gehört. Hier ist es dir offenbart. Also lebe zuversichtlich. Und wenn du Zweifel hast, dann gibt es genau eine Stelle, wo du weißt, dass Gott für dich ist. Und das ist das Kreuz. Dort hat der Zorn sein Ende gefunden. Dort wurde der Antichrist oder der hinter dem menschlichen Antichristen steht, schon besiegt. Und dort siehst du, dass keine Macht, sei sie noch so groß, dich trennen kann von der Liebe Gottes, die er dir hier am Kreuz erwiesen hat. Lebe treu, halte durch, lebe zuversichtlich. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine gute Botschaft, die hier durch diesen ernüchternden, realistischen Ausblick hindurchklingt. Wir danken dir, dass du uns zusagst, dass du den Sieg behältst, dass Engel für uns kämpfen und dass du uns errettest. Im Kreuz sehen wir schon unsere Errettung und dass du uns auch bis zuletzt bei dir behalten wirst. Hilf du uns, dass wir treu leben, dass wir durchhalten und dass wir voller Zuversicht und Hoffnung in dieser Welt leben. In Christi Namen. Amen.